Sie sehen hier mein Thema Morbus Crohn und Reizdarm, Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Sie werden sich vielleicht fragen, was hat das in einer Vortragsreihe über Morbus Crohn zu tun? Und deswegen möchte ich mit einem Fall beginnen. Das ist der Fall einer 33-jährigen Patientin, einer Mittelschullehrerin, und das ist kein Fall aus einer historischen, die vor langer Zeit hier war, sondern das ist ganz aktuell. Die war am 1.6. bei mir zum ersten Mal. Und ich sie gefragt habe, warum sind Sie da? Hat sie gesagt, ja, krank bin ich geworden am Dienstag nach Ostern. Ich habe Bauchkrämpfe und Fieber bekommen, ein bisschen Durchfall, bin zum Hausarzt gegangen. Der hat mir Buscopan und Paracetamol zum Schlucken gegeben. Am nächsten Tag war es überhaupt nicht besser. Er hat mir das Ganze als Infusion gegeben, hat gesagt, das könnte der Blinddarm sein. Da war sich nicht ganz sicher, hat gesagt, ich soll auf jeden Fall kommen am nächsten Tag, wenn es schlechter wird. Es ist aber nicht schlechter geworden, es ist die nächsten zwei, drei Tage sogar besser geworden. Aber in der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es so schlimm geworden mit den Schmerzen und das Fieber ist wieder gestiegen, dass ins nächste größere Krankenhaus gefahren ist, ist es in die Notaufnahme gekommen. Auf der internen hat man mal gemeint, naja, für eine junge Frau mit Unterbauchschmerzen und Fieber, das wird schon eine Blasenentzündung sein, also auf die Uro geschickt. Die machen natürlich einen Hahn. Hahn war in Ordnung. Die Gyn ist ausgelassen worden, die hätte jetzt noch gut in die Vorgangsweise gepasst. Man hat es auf die Chirurgie geschickt und da hat man schon gesehen, nein, die Frau ist nicht gesund. Hat sie aufgenommen, hat einen CT gemacht. Ich habe den Befund vom CT nicht gesehen bis jetzt. Allerdings ist sie noch am selben Tag operiert worden. Wie der Chirurg den Bauch aufgemacht hat, hat er gemeint, makroskopisch, das könnte Morbus Crohn sein. Oder es wird schon Morbus Crohn sein, das hat sich auch dann histologisch bewahrheitet. 40 cm Dünn- und Dickdarm miteinander sind entfernt worden. Sie hat eine lokale Peritonitis gehabt, einen Abszess im kleinen Becken. War drei Tage auf der Intensivstation. In der Zeit hat sie auch einen punktionswürdigen Pleura-Guss bekommen. War insgesamt drei Wochen stationär und hat sich nur sehr langsam gebessert und war erst eine Woche, bevor sie zu mir gekommen ist, wirklich hat sie, wo sie sagen könnte, es geht bergauf. Natürlich fragt man dann ein bisschen nach und ist interessiert, das ist so wirklich aus dem Nichts gekommen. Und das schaut dann ein bisschen anders aus, wenn man sich näher fragt. Wie oft war der Stuhl? Naja, Stuhl hat sie immer 2 bis 3 Mal gehabt, aber es hat auch Phasen gegeben, wo sie 7 bis 8 Mal flüssige Stühle gehabt hat und das für 2 bis 3 Wochen und das schon seit 10 Jahren. Schmerzen? Ja, durchaus heftige Krämpfe, wenn sie Durchfall gehabt hat. Und Fieber? Ja, seit 4 Jahren auch Attacken mit Fieber bis 39 und Schüttelfrost. Und dann hat sie auch immer wieder Gewicht verloren. Die Regel ist oft 2 bis 3 Monate ausgeblieben. Sie hat lange Zeit einen unerfüllten Kinderwunsch gehabt. Sie ist dann doch vor 2 Jahren schwanger geworden. In der Zeit ist es übrigens sehr, sehr gut gegangen. Und die Schwangerschaft ist vollkommen unproblematisch verlaufen. Und dann habe ich gesagt, und was sind denn für Diagnosen gestellt worden? Oder war sie beim Arzt? Ja, sie war beim Arzt. Man hat gesagt, das ist ein Reizdarm oder Stress oder Darminfektion. Wenn man in einer Schule arbeitet, kann man sagen, Darminfekte gehen immer um. Das sind so stehende Sätze, die wir schon ewig gehört haben, schon immer und immer wieder gehört haben. Gut. Also hier ist jahrelang ein Morbus Crohn nicht gesehen worden und wertvolle Zeit verloren worden. Wenn wir über die Häufigkeit sprechen, wie häufig ist Morbus Crohn, wie häufig ist Reizdarm? Wir sehen wesentlich mehr Patienten, die auf die Reizdarm-Definition passen. Das wäre fast ein Sechstel der Bevölkerung. Es gibt Zahlen, dass fast die Hälfte der Patienten, die in eine gastroenterologische Ambulanz kommen, Reizdarm-Patienten sind. Und natürlich sind dann deutlich weniger Patienten mit Morbus Crohn. Hier Zahlen, die wissenschaftlich erhoben worden sind, eine Inzidenz von 10,7 und eine Prävalenz von fast 250 pro 100.000. Die Schätzungen in Österreich gehen auseinander. Alexander hat deutlich mehr genannt. 220.000 bis 60.000, man weiß es nicht so genau, es gibt keine Zahlenerhebungen. Was sind so die Ursachen von Morbus Crohn und Reizdarm? Das sind, über das werde ich mich nicht so lange aufhalten, weil es sind ja Spekulationen, aber es gibt doch durchaus gemeinsame Ursachen. Man weiß, dass ungefähr 10% aller Reizdarmpatienten eine Infektion in der Vorgeschichte waren. Davor waren keine Beschwerden. Man weiß, dass Morbus Crohn-Patienten in der Kindheit öfter Antibiotika bekommen haben. Das könnte ein Hinweis sein auf eine Ursache. Es gibt diverse Erklärungsmodelle. Die Genetik könnte einen Einfluss haben, psychosoziale Faktoren. Und das sehen Sie auf diesem Bild, wie das ineinander spielen könnte. Ich sage könnte, weil wir wissen es ja nicht genau, es sind Spekulationen. Es gibt natürlich auch Autoren, die meinen, es ist nicht meine Meinung, aber es wird gesagt, es könnte ja eine Ursache sein und zwei verschiedene Auswirkungen, wie zum Beispiel die Ursache Max und Moritz auf der rechten Seite, ein Streich, der einem zwar die Nerven kostet und den Schlaf raubt und psychisch sehr belastend ist, aber man bleibt körperlich unversehrt, und auf der anderen Seite rumst er gegen die Pfeife los, und das ist ja wirklich ein struktureller Schaden hin bis zur Lebensgefahr. Also das nur zur kleinen Auflockerung. Wie wird Morbus Crohn definiert im Vergleich zum Reizdarm? Crohn ist eine chronische transmurale granulomatöse Entzündung des Verdauungstraktes, die vom Mund bis zum After vorkommen kann. Üblicherweise ist die Iliozikalregion befallen, das Kolon ist häufig befallen, auch der Dünndarm, seltener der obere Gastrointestinaltrakt oder der Esophagus. Von der Verlaufsform gibt es entzündliche, stenosierende, fistulierende Verlaufsformen. Beim Reizdarm ist es, da sehen Sie wieder mal die Schwierigkeit, es gibt ROM-Kriterien, die versuchen, den Reizdarm zu beschreiben. Reizdarm ist ja eine Ausschlussdiagnose, und hier auf der rechten Seite die ROM-Kriterien 4, immer wiederkehrende abdominelle Schmerzen, im Durchschnitt mindestens einen Tag der Woche über mindestens 3 Monate, die mit zwei oder mehr in der folgenden Kriterien assoziiert sind, also abhängig von der Defekation, die vergesellschaftet sind mit einem Wechsel der Stuhlfrequenz und auch mit der Stuhlform. Und da unten sehen Sie 3 Abkürzungen, IBS-C, M und D, das ist das, die Reizdarm, vor allem mit Obsipation, ein Mixed-Typ, und IBS-D, der Reizdarm mit hauptsächlich Durchfall, und das ist ja diese Art von Reizdarm, mit dem man den Crohn am ehesten verwechseln könnte. Bei den ROM-Kriterien 4 ist das Wort funktionelle Beschwerden gefallen. Man soll jetzt eher sagen Störung der Darm-Hirn-Achse, die verbunden ist mit einer Störung der Motilität, erhöhte viszerale Sensitivität und gestörte Schleimhaut- und Immunfunktion, und nachgewiesen ist auch eine gestörte Mikrobiota. Wie sind jetzt die Symptome von Morbus Crohn und Reizdarm? Und ich habe zuerst die Gemeinsamkeiten aufgelistet. Müdigkeit wird ganz häufig genannt bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen als belastendes Symptom. Auch wenn keine Eisenmangelanämie nachgewiesen wird, wenn die Laborwerte in Ordnung sind. Allgemeines Krankheitsgefühl, Durchfall, Schmerzen, das trifft auf beide Krankheitsgruppen zu. Erbrechen ist dann eher schon sehr reserviert für den Morbus Crohn, und Fieberschübe. Wir kennen natürlich die Patienten, die sagen, ja, normalerweise habe ich 35,2 Temperatur und wenn ich 36,8 habe, das ist schon, wenn ein anderer 38,5 hat. Diese Aussagen kennen wir. Gewichtsverlust, also typisch für Morbus Crohn, Arthritis, Arthralgie kommt natürlich auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen vor, aber Kollegen, die sich mit Reizdarm befassen, wissen sehr wohl, dass Fibromyalgie gar nicht selten bei diesen Patienten vorkommt. Und ganz wichtig ist, die Beschwerden bei Morbus Crohn sind Tag und Nacht. Und ganz typisch für Reizdarmsymptomatik ist, dass die Patienten in der Nacht Ruhe haben. Ganz unten auf der rechten Seite habe ich Wachstumsverzögerung bei Kindern aufgeschrieben. Das ist ganz wichtig und dazu möchte ich Ihnen zwei kleine Fälle zeigen. Ja, der Kinderarzt, der kann natürlich im Wachstum kontrollieren, ob das Wachstum entsprechend dem Alter vorangeht und nicht, und das machen auch die Kinderärzte, die können das in dieser Perzentile eintragen. Aber wenn die Patienten einmal bei mir angelangt sind, dann sind sie meistens ausgewachsen. Und ich zeige Ihnen hier zwei Fälle. Fall 1, ein Patient, der mit 13. Lebensjahr seine ersten Beschwerden hatte, mit 14 ist diagnostiziert worden, dass er einen chronisch aktiven Crohn hat. Er ist relativ schnell auf Azathioprin eingestellt worden und wie er bei mir vorstellig war, war er 18 Jahre oder 18,5, hatte 58 Kilo und eine Körpergröße von 1,57. Der Vater war 1,83, die Mutter 1,72. Zu dem Zeitpunkt war er schon in einer Wachstumsambulanz, das Längenwachstum war abgeschlossen, es war keine Chance mehr, dass da weiter Wachstum noch erfolgen wird. Er hat dann ein Biologikum bekommen, war kortisonfrei, aber er ist nie wieder gewachsen. Und wer von Ihnen glaubt jetzt, dass es ein normales Wachstum, seine normale Größe erreicht hat? Oder wer von Ihnen glaubt, dass es das normale Größenwachstum ist? Oder umgekehrt gefragt, wer glaubt, dass hier eine Wachstumsverzögerung vorgelegen ist? Ja, also alle heben die Hand. Auf der anderen Seite habe ich einen anderen Fall präsentiert. Eine junge Patientin, 1981, hatte die ersten Symptome schon mit 8 Jahren, die Diagnose 95, da war sie 14, ist in der Folge zweimal operiert worden, 1 Meter Dünndarm fehlt und bei der Erstverstellung war sie unter dualer Immunsuppression, 1,73 Meter und 57 Kilo. Da denkt man sich, aha, diese Patientin ist sehr gut behandelt worden, duale Immunsuppression. Und mit 1,73 ist sie überdurchschnittlich groß. Eins muss man schon sagen, zu dem Zeitpunkt, wo man dual immunsupprimiert begonnen hat mit dualer Immunsuppression, war sie schon ausgewachsen. Und ich zeige jetzt hier ein Foto. Das ist sie mit ihrer homozygoten Zwillingsschwester und dahinter die ältere Schwester. Und so ist es heute. Ihre homozygote Zwillingsschwester ist 10 cm größer. Also die hat eine erhebliche Wachstumsverzögerung durch die Krankheit gehabt. Und sie berichtet auch, dass sie schon in der Volksschule eine Entwicklungsverzögerung durchgemacht hat. Wie ist nun der natürliche Verlauf von einem Reizdarm? Das ist ein bisschen eine alte Aussage, das ist aus den S3-Leitlinien der DVGS von 2010, die werden gerade überarbeitet, aber das ist so wahnsinnig schwammig definiert. Das Reizdarmsyndrom ist bei einem Teil der Patienten spontan rückläufig, häufig aber auch chronisch verlaufend. Es kommt zu keinen schwerwiegenden gastrointestinalen Erkrankungen. Aber es ist vergesellschaftet mit anderen schweren Erkrankungen, wie zum Beispiel der Depression. Und wie ist der natürliche Verlauf des Morbus Crohn? Alle, die Crohn-Vorträge schon einmal gesehen haben, kennen dieses Dia. Wir wissen, am Anfang steht die Entzündung und je länger die Krankheit dauert, umso mehr haben wir strukturellen Schaden mit Stenosen und Fisteln. wo unsere Medikamente nicht oder nur sehr wenig helfen. Wie können wir nun die Diagnose stellen? Das gilt für beide Krankheiten gleich. Anamnese, körperliche Untersuchung, Blut- und Stuhluntersuchungen, Koloskopie, Schnittbilduntersuchungen, Dünndarmuntersuchungen, Ultraschall. Nun, die Anamnese, da habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen. Die Symptome, die Unterschiede machen aus. Die Symptome sind in der Nacht, der Gewichtsverlust im Schuh, bei dem Reizdarm nur tagsüber Beschwerden, selten Gewichtsschwankungen, Koliken und Erbrechen ist typisch für chronisch entzündliche Darmerkrankungen, selten Erbrechen, selten Blähungen. Also Blähungen sind sehr häufig, aber bei beiden Formen. Worauf müssen wir beim Status achten, wenn wir die Patienten zum ersten Mal sehen? Der Reizdarmpatient hat meistens ein diffus, druckschmerzhaftes, oft geblähtes Abdomen. Beim Crohn-Patienten suchen wir die tastbare, schmerzhafte Resistenz. Wir sehen häufig einen herabgesetzten Ernährungszustand. Und nicht vergessen dürfen wir auf die Inspektion und Untersuchung der Perianalregion, weil Sie ja wissen, es gibt hier Fisteln, Abszesse und möglicherweise Vernarbungen von früheren Ereignissen. Das Labor hilft uns eigentlich relativ wenig weiter. Wenn wir pathologische Auslenkungen sehen, sei es ein CRP, eine Thrombozytose, Leukozytose, eine Anämie, ein Eisenmangel, Albuminmangel, dann müssen wir natürlich an eine organische Erkrankung denken, an eine entzündliche Erkrankung. Aber wir können auch bei einem Morbus Crohn vollkommen unauffälliges Labor sehen. Typisch für den Reizdarm ist natürlich, dass das Labor unauffällig ist. Was uns wirklich weiterhilft und was eine wichtige Ergänzung unseres Arsenals war und ist, ist die Messung des fäkalen Kalprotektins. Das wird im Stuhl gemessen, der Patient gibt eine kleine Stuhlprobe ab, möglichst frisch, und man misst, dass das Kalprotektin ist ein zytoplasmatisches Protein der neutrophilen Granulozyten, und je mehr Entzündung da ist, umso mehr Granulozyten sind im Darmlumen oder umso mehr Kalprotektin ist im Darmlumen, und beim Gesunden haben wir und beim Reizdarmpatienten haben wir bis zu 50 Mikrogramm pro Gramm normal. Bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sagt man, das kann sehr bis 200 normal, bis 250 normal, ideal unter 100, und das kann massiv erhöht sein. Auch Werte bis 5000 kann man sehen. Und früher haben die Patienten die Patienten, egal ob das jetzt Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder Reizdarmpatienten sind, viele haben auch alternative Diagnostik und Therapie hinter sich. Und früher hat es halt Iris-Diagnostik und Bioresonanz und was weiß ich alles gegeben. Und es gibt immer mehr so Alternativdiagnostik, wo die Patienten mit Zahlen schwarz auf weiß kommen oder mit Grafiken und Vollblutanalysen, Stuhlanalysen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten etc., mit denen man sich dann auseinandersetzen muss oder kann oder auch nicht. Aber hier gibt es eine Menge an Dingen, mit denen man sich in der täglichen Praxis auseinandersetzen muss oder die einem unter die Nase gehalten werden. Also die Diagnose des Morbus Crohn ist die Endoskopie. Und Reizdarm wird ja auch sozusagen definiert als keine endoskopischen Befunde im Verdauungstrakt. Hier sehen Sie auf der rechten Seite Morbus Crohn. Ich weiß nicht, wie gut man das im Saal erkennen kann. Hier ein Ulkus im Zwölffingerdarm. Ich habe daneben immer das unauffällige Organ oder das Bild des unauffälligen Organs in der Endoskopie gegenübergestellt. Hier sehen Sie Morbus Crohn im Magen. Das ist eine Patientin, die mir große Kopfzerbrechen schon bereitet hat, weil ich schon öfters operieren wollte Und jedes Mal, wenn ich sie untersuche, denke ich mir, na, vielleicht ist doch ein Magenkarzinom dahinter. Im Moment geht es jetzt wieder besser und es ist abgeheilt. Hier auf der rechten Seite sehen Sie, was man, die Endoskopie ist keine Domäne der Fistel, das ist eine alte Fistelöffnung in Inversion. Das heißt, man dreht das Endoskop einmal um 180 Grad und blickt zurück. Und da sehen Sie hier eine Fistelöffnung daneben, unauffällige Inversion. Auf der rechten Seite eine diffuse aftoide Ileitis. Die Bilder sind hier, glaube ich, nicht sehr scharf, aber diese Veränderungen sind die Entzündung daneben, ein unauffälliger Dünndarm. Ein großes konfluierendes Ulkus im Kolon, daneben unauffälliger Dickdarm, wo man die Gefäßzeichnung sieht, die Schleimhaut ist glatt und glänzend. Und hier eine Stenose, das ist natürlich unfair, weil es ein voroperierter Patient, da weiß man im Vorhinein schon, dass das kein Reizdarm ist, aber das kann oft so ausschauen und die Patienten haben trotzdem relativ wenig Beschwerden. Wie behandelt man nun Reizdarm? Hier gehen beide Krankheiten ganz weit auseinander. Es gibt auf der einen Seite die symptomatische Therapie. Beim Reizdarm mit Durchfall ist es das Loperamid. Im oberen Gastrointestinaltrakt Protonenpumpenblocker. Es gibt Diäten, die man anbietet, FODMAP, Darmhypnose, Spasmolytika, psychotherapeutische Verfahren, trizyklische Antidepressiva. Und eines muss man schon sagen, wir haben kein wirklich großes Arsenal in der Schulmedizin, diese Patienten zu behandeln. Und wir wissen, dass sehr, sehr viele Patienten außerhalb der Schulmedizin betreut werden. Dazu muss ich sagen, dass die Gabriele Mose im AKH mal eine Untersuchung gemacht hat und da hat sie herausgefunden, dass auch 80 oder über 80% der Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen Erfahrung mit Komplementär- oder Alternativmedizin haben oder hatten. Das sind aber Diäten nicht einberechnet. Es gibt auch spezifische Medikamente. Ich persönlich habe nur mit dem Constella Erfahrung. Das ist ein Medikament zur Behandlung des Reizdarmsyndroms mit Verstopfung. Die anderen beiden, eines für Durchfallpatienten und eines für Verstopfungspatienten, die kenne ich nur aus der Literatur und habe keine eigenen Erfahrungen damit. Wie schaut es aus mit der Therapie des Morbus Crohn? Ganz anders. Wir versuchen hier Entzündung durch potente Medikamente zu behandeln, und zwar Steroide im akuten Schub, Immunsuppressiva bei Patienten, die einen steroidrefraktären oder abhängigen Verlauf haben. Die beiden Medikamente oder Medikamentengruppen, die wir einsetzen, sind AZA oder 6MP und Methotrexat. Dann die Biologika, wir haben die DNF-Blocker als Erstlinientherapeutikum und Vedolizumab und Ustekinumab bei Versagen der DNF-Blockade. Seit vielen Jahren auch die duale Immunsuppression, besonders beim Fistelleiden und bei schweren Verläufen. Und natürlich nicht zu vergessen die Chirurgie, die wir sehr, sehr häufig brauchen, da wir Patienten oft sehr spät diagnostizieren oder die Patienten sehr oft in einem fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung kommen. 5-ASA habe ich hier in Klammer darunter geschrieben, nur bei sehr mildem Verlauf hat es einen Stellenwert. 5-ASA-Präparate sind wichtig für die Behandlung der Colitis ulcerosa, aber eher wenig Bedeutung beim Morbus Crohn. Und wenn wir schon sprechen über Unterschiede und Gemeinsamkeiten. Es gibt natürlich auch Patienten mit Morbus Crohn, die eine Reizdarmsymptomatik haben. Wenn ein Patient mit Morbus Crohn in einer sogenannten tiefen Remission ist, also keine Beschwerden hat, laborchemisch unauffällig ist, wenn das Calprotectin unauffällig ist und wenn endoskopisch und radiologisch keine Entzündungsaktivität nachgewiesen wird, aber der Patient immer noch symptomatisch ist, über Bauchschmerzen klagt oder über Durchfall, dann kann natürlich auch ein überlappendes Reizdarmsyndrom vorliegen. Wir müssen immer daran denken, hier könnte es eine subklinische Aktivität der Krankheit geben, dass wir uns vielleicht nicht so sehr auf unsere Untersuchungsmethoden verlassen. Und ganz wichtig ist in diesem Fall wieder das Calprotectin. Ich komme schon langsam zum Ende. Patienten mit Morbus Crohn werden in Österreich noch immer viel zu spät diagnostiziert. Und wertvolle Zeit wird verloren, wertvolle Zeit, wo wir die Patienten antientzündlich behandeln können und damit Komplikationen vermeiden können. Es ist unsere Aufgabe, die Crohn-Patienten herauszufiltern aus der großen Menge an Reizdarmpatienten. Auf der anderen Seite dürfen wir das Reizdarmsyndrom nicht verharmlosen. Das sind Patienten mit einem sehr, sehr hohen Leidensdruck und wir haben in der Schulmedizin noch nicht so wirklich gut verstanden, was hinter dieser Erkrankung steht. Mein letztes Tier, das ist entnommen aus der Homepage der Mayo Klinik über Reizdarm. Wann müssen wir besonders aufpassen, wenn die ersten Beschwerden über dem 50. Lebensjahr auftreten? Bei Gewichtsverlust, bei perianalem Blutverlust, bei Fieber, Übelkeit und rezidivierenden Erbrechen, nächtlichen Beschwerden wie Bauchschmerzen oder Durchfall und bei Eisenmangelanämie. Dann müssen wir weiter abklären und sollen zweifeln an der Reizdarmdiagnose. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Weswegen genau muss man aufpassen, weil die Schwere beginnt über 50 Jahren?
Reizdarmpatienten fangen sehr, sehr häufig in der Schulzeit an, Beschwerden zu bekommen. Es ist untypisch ein später Krankheitsbeginn. Das ist ein Alarmsymptom. Bitte sehr.
Danke für den sehr guten Vortrag. Eine Frage: Braucht jeder Patient oder Patientin mit dem Verdacht eines Reizdarmsyndroms eine Darmspiegelung? Zum Beispiel, wenn es diese ROM-4-Kriterien erfüllt sind und der klinische Verdacht recht eindeutig ist auf ein Reizdarmsyndrom, würden Sie trotzdem hier raten, eine Endoskopie durchzuführen?
Ich würde ihn endoskopieren. Erstens einmal könnte es eine mikroskopische Colitis sein, die Durchfall macht, die man dann weder laborchemisch erkennt, ja, vielleicht im Calprotectin, aber wenn ich sie nicht mache, dann macht es der nächste Gastroenterologe, zu dem der Patient geht. Und diese Patienten gehen von einem zum anderen. Die brauchen schwarz auf weiß, dass der Darm gesund ist. Und ich glaube, es ist gerechtfertigt, sie einmal zu endoskopieren. Ich finde sogar, dass Patienten, die immer wieder sehr starke Schmerzen haben, dass man sich überlegen sollte, ob man nicht einmal eine Dünndarmabklärung macht. Ich finde ab und zu doch einen Patienten, der jahrelang als Reizdarmpatient gelaufen ist, doch einen Dünndarmcrohn.
Glaubst du, dass der Patient mit einem Dünndarmcrohn ein negatives Calprotectin haben würde? Und glaubst du, dass jemand mit einem negativen Calprotectin tatsächlich einen signifikanten Befund in seinem Gastrointestinaltrakt haben würde?
Er könnte zum Beispiel eine alte Stenose haben, eine vernarbte Stenose haben. Also Stenosen müssen kein Calprotectin machen, das ist meine Erfahrung. Beim Dünndarm ist halt das Calprotectin nicht ganz so verlässlich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber natürlich ist mir ein Calprotectin ein hohes oder ein unauffälliges, man verlässt sich schon drauf, aber es ist halt auch nur ein Hilfsbefund.
Also ist es immer situationsentsprechend, Ja, viele von den Patienten sind bei mir zwischen 20 und 25 Jahre, ja, typische Reizdarmpatienten. Wenn die ein negatives Kalprotektin haben, dann bin ich nicht der Meinung, dass jeder dann sofort eine Koloskopie haben müsste. Ist der Patient älter, ab 50 im Sinne der Vorsorge, bin ich ganz deiner Meinung. Hat der Patient schwere, unklare Durchfälle über längere Zeit, dann wird man, da bin ich vollkommen deiner Meinung, einmal und dann gut endoskopieren. Aber viermal Endoskopie im Jahr bessert keinen Reizdarm, das muss man auch ganz klar sagen.
Ja, da stimme ich schon mit dir überein, aber die Qualität der Koloskopie muss auch stimmen. Da muss einmal bis in das terminale Ileum koloskopiert werden und dann sollte man Gewebsproben machen.
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auch bei der Reizdarmabklärung. Bei Durchfall muss immer Stufenbiopsien entnommen werden und die Patienten kommen dann ohne Befund, ohne histologischen Befund und das zwingt uns dann oft, die Patienten nochmals abzuklären, was für den Patienten dann letztlich unangenehm ist. Wir haben, glaube ich, noch eine Frage aus dem Publikum oder von unseren Tweets. Bezüglich der Therapie, würden Sie Ihren betroffenen Patientinnen immer raten, die Behandlung und Symptomerleichterung auch mit alternativen Methoden anzugehen?
Kannst du mir noch einmal die
Frage? Also die Frage, glaube ich, bezieht sich jetzt eher auf den Reizdarm, wenn ich das so sehe, ein Kommentar von Sabine, ob Patientinnen die Behandlung und Symptomerleichterung immer, ob du immer auch einen alternativmedizinischen Ansatz zusätzlich.
Also ich bin kein Alternativmediziner. Ja? Ich kenne mich mit diesen. Ich bin jetzt seit 30 Jahren als Gastroenterologe, also wenn man meine Ausbildung dazu rechnet, tätig und es gibt keine Woche, wo ich nicht eine neue Behandlungsmethode oder eine neue Substanz von meinen Patienten erfahre. Ich überblicke das nicht. Ich bin kein Alternativmediziner. Ich rede es aber meinen Patienten auch nicht aus, wenn sie damit Erfolge haben. Es gibt ein paar Dinge, die ich ablehne bei Durchfall. Das sind irgendwelche Methoden, die Durchfall verursachen. Also ich würde abraten von einer Meyer-Diät mit Glaubersalz. Ich würde sehr vorsichtig sein, wenn die Beträge, die investiert werden, sehr, sehr hoch sind. Warum soll man nicht einmal Homöopathie ausprobieren? Wir müssen ehrlich sein, wir haben sehr, sehr wenig in der Schulmedizin für die Reizdarmpatienten zur Verfügung.
Eine letzte Frage noch, kommt über das Internet. Was können wir tun, um die Frühdiagnose des Morbus Crohn zu verbessern? Was wäre deine Botschaft an die niedergelassenen Kollegen, die Patienten häufig als Erste sehen? Welche Untersuchung wäre für die wichtigste Untersuchung?
Ich glaube, so wie ich es gesagt habe, Kalprotektin ist einmal ganz wichtig, mit dem Patienten doch ein bisschen zu sprechen und schauen, was hat er in der Anamnese. Ein kleines Labor ist meiner Meinung nach sollte drinnen sein. Das ist traurig, dass das Kalprotektin von den Kassen nicht bezahlt wird. Und sonst würde ich meinen, das, was ich da ganz am Schluss aufgezählt habe, das ist ganz wichtig, dass man sich die Zeit nimmt und einmal schaut, was trifft, auf welche dieser Punkte treffen zu. Es gibt einen CED-Check von der ÖGGH, da passen auch sehr viele Reizdarmpatienten auch hinein. Aber das ist eine der schwierigsten Fragen, wie kann man die Awareness bei den Kollegen erhöhen im niedergelassenen Bereich.
Dann nochmals vielen herzlichen Dank für deinen schönen Vortrag und vor allem auch für die Beantwortung der Fragen. Ich hoffe, es war für Sie auch interessant und danke vielmals.